SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. In Baden-Württemberg soll die Mietpreisbremse um weitere 4 Jahre verlängert werden. Grüne und CDU haben ihren Streit darüber nach SWR-Informationen beigelegt. Demnach soll es vorerst dabei bleiben, dass Mannheim und Konstanz Anfang nächsten Jahres aus der Mietpreisbremse rausfallen. Henning Otte aus unserer Redaktion Landespolitik erklärt warum.
Eigentlich wollte die Grünen-Fraktion unbedingt erreichen, dass die beiden Städte doch noch von der Mietpreisbremse erfasst werden. Aber Bauministerin Razavi blieb hart. Auch nach mehreren Krisengesprächen beharrte die CDU-Politikerin darauf, dass sie die Empfehlungen von unabhängigen Gutachtern nicht einfach ändern könne. Das wäre rechtlich angreifbar, hieß es aus ihrem Ministerium. Die Grünen lenkten am Ende ein. Denn eine weitere Verzögerung hätte womöglich bedeutet, dass die Mietpreisbremse nicht rechtzeitig hätte verlängert werden können. Auf Druck der Grünen sollen nun aber die Gutachter und die betroffenen Oberbürgermeister nochmal angehört werden.
Für seine umstrittene Aussage zum Stadtbild in deutschen Städten und der Rolle von Migration dabei hat Bundeskanzler Merz viel Kritik einstecken müssen. Die baden-württembergische CDU steht dabei hinter dem Kanzler. In den ARD-Tagesthemen hat Partei- und Fraktionschef Hagel die Merz-Aussage verteidigt.
Es gibt die tatsächliche Sicherheitslage, das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik, dass unser Land ein sicheres ist. Aber es gibt eben auch die empfundene Sicherheitslage der Menschen. Und da rate ich uns sehr, auch mit dieser emotionalen Sicht, mit der empfundenen Sicherheitslage sehr sensibel umzugehen und das nicht einfach so wegzuplanieren, weil für uns immer auch Relevanz haben muss, was die Menschen am Stammtisch, was auch die Familien bei uns im Land zu Hause am Esstisch sprechen. Und da gibt's was zu tun und deshalb müssen wir diese Probleme ernst nehmen und nochmal sie am Ende lösen und nicht einfach so wegplanieren.
Hagel verwies aber auch darauf, dass Migration in den Arbeitsmarkt notwendig sei. Kommunen und Sozialsysteme dürften aber nicht überfordert werden. Deshalb unterstütze die baden-württembergische CDU den Kurs von Bundesinnenminister Dobrindt, illegale Migration zu begrenzen und Straftäter abzuschieben. Es gibt neue Erkenntnisse zum Seilbahnunglück in Lissabon. In einem vorläufigen Untersuchungsbericht steht, dass das Zugseil zwischen den beiden Wagen nicht den Normen entsprochen hat und sich gelöst hat. Bei dem Unfall Anfang September war ein Wagen der Standseilbahn bergab gerast und entgleist. 16 Menschen starben dabei. Die Gloria-Standseilbahn in Lissabon ist eine bekannte Touristenattraktion. Dabei bilden 2 Waggons, die unterirdisch mit einem Kabel verbunden sind, ein Gegengewicht, die sich gegenseitig dann eine steile Straße hochziehen. Die Terrororganisation Hamas hat eine weitere Leiche einer Geisel an Israel übergeben. Das Büro von Israels Regierungschef Netanyahu hat das bestätigt. Von der Hamas hieß es, die sterblichen Überreste seien erst gestern geborgen worden. Israel will die Leiche jetzt identifizieren. Es ist die 13. tote Geisel, die seit der jüngsten Waffenruhevereinbarung überstellt wurde. Demnach hätte die Hamas alle 28 Toten schon vor einer Woche übergeben müssen. Die große Zerstörung im Gazastreifen ist jeden Tag auf Bildern im Fernsehen und im Internet zu sehen. Jetzt hat eine ARD-Studie das genaue Ausmaß untersucht. Dabei wurden Satellitendaten der Erdoberfläche des Analyseunternehmens Vertical verwendet und die Situation von 325.000 Gebäuden bei Kriegsbeginn im Oktober 2023 bis September dieses Jahres verglichen. Unser Korrespondent Julio Segador fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Studie zeigt, dass mindestens 70% aller Gebäude eine Beschädigung aufweisen. Blickt man auf die einst stark besiedelten Gebiete, ist der Grad der Zerstörung sogar höher. In Gaza-Stadt sind etwa 85% aller Gebäude beschädigt, in Rafah im Süden des Gazastreifens etwa 80%. Vor Kriegsbeginn sieht man im Norden und Osten des Küstenstreifens deutlich Grünflächen. 2 Jahre danach, im September 2025, ist jegliches Grün verdorrt oder von der israelischen Kriegsmaschinerie zerstört. Experten der Vereinten Nationen schätzen, dass im Gazastreifen aktuell 55 Millionen Tonnen Trümmer liegen. Der Wiederaufbau dürfte weit über 50 Milliarden US-Dollar kosten.
Am Weißen Haus in Washington haben Abrissarbeiten begonnen. Der Ostflügel wird dort teilweise abgerissen, damit ein Ballsaal gebaut werden kann. Das hat US-Präsident Trump bestätigt. Der Ballsaal soll rund 200 Millionen Dollar kosten und für Staatsbankette genutzt werden. Laut Trump wird der Bau durch Spenden finanziert, einen Teil zahle er selbst. Aktuell werden Gebäudeteile abgerissen, in denen die Büros der First Lady untergebracht sind. Die US-Raumfahrtbehörde NASA zieht bei der bemannten Mondmission Artemis die Notbremse. Grund ist laut NASA-Chef Duffy die Pannenserie beim Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Zu Jahresbeginn hatte es dort eine Reihe missglückter Testflüge gegeben. Jetzt soll die Mondmission neu ausgeschrieben werden. Damit erhalten auch Konkurrenten wie Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos eine Chance. Mit dem Plan, wieder Menschen auf den Mond zu bringen, befinden sich die USA im Wettlauf mit China. Präsident Trump möchte das Rennen noch während seiner laufenden Amtszeit gewinnen. In einem schwedischen Dorf ist am Abend ein echtes Fußballmärchen wahr geworden. Der Club Mjällby AIF ist vorzeitig schwedischer Meister, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Und so klang der Fernsehkommentar beim Schlusspfiff des Spiels bei IFK Göteborg.
Där är tränaren Torstensson och hoppar jämfota av glädje. Där är hur många i gult och svart som helst som firar det här guldet som strax är ett faktum för Mjällby AIF. Där är det slut, där blåser domaren av. Det är klart, det är sant, det är stämplat och tatuerat för alltid. Mjällby vinner guld, Mjällby AIF.
So große Begeisterung in Schweden. Möglich wurde diese Sensation durch einen 2:0-Sieg von Mjällby gegen Göteborg. Klaus Rikinet erklärt den Erfolg des Vereins aus dem 1400 Einwohner Fischerörtchen ganz im Süden von Schweden.
20 Siege in bislang 27 Spielen und nur eine Niederlage. Damit ist Mjällby AIF 3 Spieltage vor Ende der Saison uneinholbar vorn. Doch der Erfolg kommt nicht durch einen finanzstarken Investor oder große Stars, sondern durch großen Teamgeist und kluge Talentsuche. Viele der Spieler leben in einer Art Studentenheim zusammen und der Trainer Anders Torstensson leitet das Team trotz chronischer Leukämieerkrankung. Fast unglaublich, aber noch vor 10 Jahren wäre Mjällby AIF fast in die 4. Liga abgestiegen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es wechselhaft. In Baden-Württemberg überwiegen die Wolken und zwischendrin fällt ein wenig Regen. Es gibt aber auch trockene Phasen, aber nur selten Wolkenlücken. Im Norden von Rheinland-Pfalz regnet es anfangs, später auch in der Pfalz. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Sonne. Die Temperaturen steigen heute auf 11 Grad im Hochschwarzwald und bis 19 Grad am Mittelrhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Entlassen, sparen, neu anfangen. Welche Chancen bietet die Krise der Autoindustrie? Das ist der Titel unserer Serie diese Woche hier in SWR aktuell. Ob bei Bosch, ZF Friedrichshafen oder anderen Unternehmen in der Branche sollen tausende Arbeitsplätze wegfallen. Der Umbruch, der sich seit Jahrzehnten ankündigt, wird jetzt deutlich. Vieles wird sich ändern und verschieben. Dabei werden Facharbeiter und Ingenieure in Deutschland auch weiterhin gebraucht. Was sind Zukunftsbranchen, in denen sie unterkommen könnten? Christian Rammer forscht dazu am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, in Mannheim. Er beschäftigt sich mit Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik. Herr Rammer, wir wissen seit langem, dass die Autoindustrie sich radikal wandeln muss. Jetzt ist der Moment, wo es die Unternehmen und Beschäftigten hart trifft. Ist ein massiver Personalabbau also erstmal unvermeidbar?
Wie massiv er ausfällt, ist immer schwer zu sagen, aber wir sind in einer doppelten Krise zurzeit bei der Autoindustrie. Eine konjunkturelle Krise, die es verstärkt auch wird durch die Absatzschwierigkeiten in den USA, durch die Zölle und die schwache Entwicklung in China. Und darauf kommt noch die strukturelle Krise, die wir haben durch den Umbau hin zur Elektromobilität, zu neuen Konzepten auch bei Fahrzeugen. Das sind Änderungen, die eben auch mit der Umstellung von Produktion einhergeht. Und da gibt es dann immer wieder Phasen auch der Entlastung von Mitarbeitern leider. Aber es gibt auch die Chancen, dass in Zukunft wieder auch mehr Beschäftigung kommen wird.
Während die Autoindustrie gerade schwächelt, werden andere Wirtschaftszweige in Deutschland stärker. Was sind denn aus Ihrer Sicht gerade die Chancenbranchen?
Also wo wir die größte Dynamik zurzeit sehen, ist eindeutig im Bereich Verteidigung, Sicherheit, Rüstung. Da sind die Unternehmen enorm auf Expansionskurs. Das ist allerdings eine kleine Branche und man muss auch sagen, das ist nicht eine Branche, die quasi die Automobilindustrie in irgendeiner Weise ersetzen kann und auch nicht ersetzen soll. Rüstungsgüter sind letztlich volkswirtschaftlich betrachtet keine gute Investitionen, um Wohlstand zu steigern. Aber zurzeit ist das eine Branche, die stark boomt. Das andere ist der ganze Bereich Umwelt und Klimaschutz. Da gibt es schon viele Firmen, die das sehen und da auch schon hinein investieren.
Sie haben gerade gesagt, die Rüstungsbranche ist keine, die den Wohlstand einer Volkswirtschaft steigern kann. Warum nicht?
Ja, Rüstungsgüter im besten Fall bleiben ungenutzt, wenn sie als militärische Fähigkeit potenzielle Angreifer abschrecken können und werden dann nach ihrer Lebensdauer verschrottet. Im schlimmsten Fall zerstören sie Wohlstand. Also von daher ist die Investition in Rüstung grundsätzlich nicht etwas, was man anstreben soll. Wir sind aber in einer Situation, wo wir einfach die Sicherheitslage jetzt ganz neu bewerten mussten und wo es auch notwendig ist, sich gegenüber möglichen Angriffen zu verteidigen. Von daher ist es klar, dass jetzt in diesem Bereich viel investiert werden muss, aber es sind eben keine Güter, die man konsumieren kann und auch keine Güter, die als Investitionsgüter quasi Produktivität steigern.
Sie haben als Chancenbranche neben der Rüstung auch gerade den Bereich Umwelt genannt, dass da ein großes Potenzial liegt. Welche Chancen bestehen da konkret für die Industrie im Südwesten, sage ich jetzt mal?
Ja, wir haben quasi große Herausforderungen, was die Anpassungen im Klimawandel betrifft, der ja stattfindet und wie immer wir jetzt mit der Dekarbonisierung vorankommen, der Anstieg der Temperatur für die nächsten Jahrzehnte ist schon vorgezeichnet und da haben wir hier gerade in Deutschland dann Klimaveränderungen, was dann Starkregenereignisse betrifft und längere Dürreperioden. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel ein vollkommen neues Wassermanagement. Wir müssen die Starkregen stärker zurückhalten, um Überschwemmungen zu vermeiden, aber auch um Wasser dann zu haben als Brauchwasser in erster Linie für die Dürreperioden, die wir dann vermutlich stärker bekommen werden. Und das sind enorme Investitionen, die dann notwendig sind über einen langen Zeitraum. Und da ist auch sehr viel an Technik notwendig. Da sind auch viele Fertigkeiten gefragt, die gerade in Baden-Württemberg stark vertreten sind im Bereich Maschinenbau, Metallbau. Und da gibt es auch schon Unternehmen, die das sehen und hier investieren. Und da ist noch ein sehr großes Potenzial.
Einschätzungen waren das von Christian Rammer. Er beschäftigt sich am Mannheimer Wirtschaftsforschungszentrum ZEW mit Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik. Morgen spreche ich in unserer Serie zur Krise der Autoindustrie dann mit der Geschäftsführerin der IG Metall Stuttgart darüber, wie groß die Unsicherheit bei den Beschäftigten gerade ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das EU-Parlament stimmt heute über neue Regeln für Führerscheine ab. Es wird erwartet, dass es eine Mehrheit für die Reform geben wird. Die neuen Vorschriften sollen die Fahrsicherheit in der gesamten EU verbessern. Unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist fasst zusammen, was genau geplant ist.
Es gibt zwei Dinge, die in puncto Sicherheit verändert werden. Beim Führerschein auf Probe gibt es bald EU-weit nur eine Frist und die lautet 2 Jahre. Und schwieriger wird's für Leute, denen der Führerschein abgenommen wurde. Das gilt dann überall und nicht nur in einem Land. Und dann geht's auch um Bequemlichkeit. Bald sollen wir den Führerschein auf Smartphone bekommen. Und, auch das lange diskutiert, es soll keine obligatorischen medizinischen Checks etwa für ältere Autofahrer geben. Und wer mit dem Wohnmobil auf E-Basis unterwegs ist, darf in Zukunft größere und schwerere Fahrzeuge steuern. Und weil Lkw-Fahrer dringend gesucht werden, wird das Mindestalter für den Führerschein hier abgesenkt von 21 auf 18 Jahre, wenn das EU-Parlament Ja sagt.
In Luxemburg beraten die EU-Umweltminister heute weiter über eine gemeinsame Verhandlungsposition für die Weltklimakonferenz in Brasilien. Mittlerweile geht es dabei wohl vor allem um Schadensbegrenzung, berichtet unsere EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Längst nämlich hätte ein gemeinsames europäisches Klimaziel für 2035 an die Vereinten Nationen gemeldet werden sollen, als Grundlage für die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz Mitte November. Bedenken einiger EU-Staats- und Regierungschefs, auch aus Deutschland, haben das zuletzt verhindert. Stattdessen feilen die Minister heute unter anderem weiter an einer Absichtserklärung, die bisher einen breiten Klimazielkorridor vorgibt, von einer Reduzierung des Treibhausgasausstoßes von gut 66% bis zu 72,5% in den nächsten 10 Jahren. Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag wird deshalb ein grundsätzlicher Wink erwartet, wie ernst es Europa auch mit einem Klimaziel für 2040 ist.
Frankreichs ehemaliger Staatspräsident Nicolas Sarkozy tritt heute seine Haftstrafe an. Er war Ende September in der sogenannten Libyen-Affäre in erster Instanz zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich über enge Mitarbeiter Geld für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007 beim libyschen Regime beschafft hatte. Über den Haftantritt heute berichtet Caroline Düller aus Paris.
Vor seinem Haftantritt gibt sich der ehemalige Staatschef betont kämpferisch. Die Inhaftierung bezeichnet Sarkozy als Prüfung, der er sich erhobenen Hauptes stellen werde. Sarkozy tritt seine Haftstrafe am Vormittag im Prison de la Santé im Süden von Paris an. Nach Informationen französischer Medien ist er dort im Isolationstrakt untergebracht, wird keine anderen Gefangenen treffen, zu seinem eigenen Schutz, wie es heißt. In seiner 9 Quadratmeter großen Zelle hat der ehemalige Staatschef einen Fernseher sowie eine Kochmöglichkeit. Außerdem hat Sarkozy Anrecht auf 2 Besuche pro Woche, Familie eingeschlossen. Sarkozy ist der erste ehemalige Staatschef Frankreichs, der ins Gefängnis muss.
In der Slowakei wird heute das Urteil nach dem Attentat auf Regierungschef Fico erwartet. Er war vor knapp 1,5 Jahren auf offener Straße niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Schütze, ein regierungskritischer Rentner, war noch am Tatort festgenommen worden. Er bestreitet eine Tötungsabsicht. Die Anklage hingegen geht von einem Terrorangriff aus. Gerade erst hat der britische Prinz Andrew angekündigt, auf seine royalen Titel zu verzichten. Heute erscheint ein Buch, das ihn und das britische Königshaus noch mehr unter Druck setzen könnte. Die Autobiografie von Virginia Giuffre, der bekanntesten Klägerin im Epstein-Skandal. Giuffre nahm sich vor einigen Monaten das Leben. Was bisher über die Inhalte des Buches bekannt ist, fasst unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger zusammen.
Es sind Auszüge bekannt, in denen Virginia Giuffre ihre Vorwürfe wiederholt, dass Prinz Andrew mit ihr als Minderjährige Sex gehabt hat. Sie beschreibt ein paar neue Details, wie das genau abgelaufen sein soll. Und sie berichtet, wie sie mit einer Reihe von reichen und mächtigen Männern Sex haben musste, Anwälte, Politiker, Unternehmer, die sie aber nicht beim Namen nennt. Und ganz grundsätzlich geht es in dem Buch um ihre Geschichte, wie sie beim Sexualverbrecher Epstein landete und warum es ihr so lange nicht gelungen ist, sich aus dessen Abhängigkeit zu lösen. Und an einer Stelle schreibt sie dann, sie hätte Angst gehabt, tatsächlich als Sexsklavin zu sterben.
Wie viel Geld hat der Staat in den kommenden Jahren zur Verfügung? Das ist eine zentrale Frage für die Finanzminister von Bund und Ländern. Ab heute tagt in Berlin der Arbeitskreis Steuerschätzung. Fachleute aus Ministerien und der Wissenschaft beraten bis Donnerstag, wie hoch die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren ausfallen dürften. Wie sie dabei vorgehen, erklärt unser Berlin-Korrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Bei ihren Berechnungen sind die Steuerschätzer an die offizielle Wachstumsprognose der Bundesregierung gebunden. Und die sagt für kommendes Jahr ein Plus von 1,3% voraus. Das ist etwas mehr als im Frühjahr und könnte dementsprechend auch zu höheren Steuereinnahmen führen. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der für die Steuerschätzung entscheidend ist. Es müssen alle Gesetze berücksichtigt werden, die inzwischen neu in Kraft getreten sind. Ein Beispiel ist der sogenannte Investitionsbooster. Unternehmen, die investieren, können die Ausgaben dafür schneller bei der Steuer geltend machen, was geringere Steuereinnahmen zur Folge hat und sich auf die Prognose auswirken dürfte.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die große Bundespolitik spielt heute im Südwesten. Bundeskanzler Merz kommt nämlich zu seinem Antrittsbesuch nach Baden-Württemberg. Er nimmt an einer Kabinettssitzung der Landesregierung in Stuttgart teil und am Spatenstich für den KI-Innovationspark in Heilbronn. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems glaubt, dass es für den Kanzler ein angenehmer Besuch wird.
Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Jeder, wirklich jeder, kennt diese berühmten gelben Sticker. Sie kleben überall von Castrop-Rauxel bis nach Kuba. Und auch in Berlin pflastern sie Laternen, Brückengeländer und Denkmäler. Und es würde mich nicht wundern, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz selbst sogar ein paar davon heimlich in der Hauptstadt stickern würde. Klar, der ist in erster Linie Lokalpatriot für das Sauerland und NRW, aber Baden-Württemberg ist ihm bestimmt eine willkommene Abwechslung. Mindestens so schön wie Bayern, aber dafür ohne Markus Söder. Was könnte es Besseres geben? Und auch in Sachen Stadtbild sind Schwarzwald, Alb und Bodensee bestimmt einfacher für den Kanzler zu verdauen als Kreuzberg, Neukölln oder Wedding. Was in vielen Berlinern wiederum den Wunsch wecken dürfte, Friedrich Merz möge gerne länger fernbleiben. Die mögen ihr Stadtbild nämlich so, wie es ist. Jan-Frederik Willems, Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.